Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina und neben mir sitzt Leni, unsere neueste Moderatorin im Podcast-Team. Hallo Leni.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja klar, also ich bin Leni, ich bin in Koblenz geboren, ich bin 17 Jahre alt und ich bin jetzt seit Neuestem auch hier beim Podcast-Team dabei.
Wir freuen uns, schön, dass du hier bist. Und uns gegenüber sitzen Kim und Lena. Normalerweise auch eher auf der anderen Seite als Moderatorinnen dieses Podcasts, heute als Kandidatinnen hier. Möchtet ihr euch auch mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin jetzt tatsächlich, das ist mein erster Podcast dieses Jahr und der letzte Podcast, da war ich auch schon auf der anderen Seite. Deswegen hat sich das für mich gerade schon so ein bisschen gewechselt, aber ich glaube, in den nächsten Wochen bin ich wieder auf der anderen Seite. Genau, also ich bin Kim, Sprecherin unseres schönen Kreisverbandes und jetzt Spitzenkandidatin für die Grünen für die Kommunalwahl in diesem Jahr.
Ja, und ich bin Lena. Ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal auf dieser Seite von den Interviewten und bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, die Moderation fällt mir bestimmt ein bisschen leichter. genau, aber ich bin heute mit Kim hier, weil ich auch für die Stadtratsliste kandidiere auf Listenplatz 15 und ja, freue mich heute genau hier zu sein.
Du machst das bestimmt super.
Ich hoffe's.
Genau, wir haben ja heute das Thema feministische Kommunalpolitik. Aber bevor wir direkt ins Thema einsteigen, machen wir mal unsere Schnellfragerunde, würde ich sagen. Und beginnen direkt. Was ist denn eure liebste Freizeitbeschäftigung?
Ja, also meine liebste Freizeitbeschäftigung ist ganz klar, Zeit mit meinen Freundinnen und meiner Familie zu verbringen.
Jetzt ist meins so lame, natürlich das auch. Aber ich habe so Lesen aufgeschrieben, weil ich mega gerne und total viel auch eigentlich lese, wenn ich die Zeit dazu finde. Und neben meinem doch sehr stressigen Alltag holt mich das immer sehr runter. Und deswegen habe ich so gedacht, naja gut, dann nimmst du mal das, weil das eigentlich so die Freizeitbeschäftigung ist, die ich am liebsten mache, um mich so runterzubringen. Und da ich sehr, sehr oft sehr viel oben bin, ist das ein schöner Ausgleich.
Lesen ist gar nicht lame. Naja, machen wir mit der nächsten Frage direkt weiter. Was sind eure Herzensthemen?
Ja, ich glaube, also meine Herzensthemen sind, glaube ich, alle so im sozialpolitischen Bereich zu verorten. Ich arbeite hauptberuflich auch für eine Gewerkschaft und genau, ich glaube, das schließt so ein bisschen daran an, aber genauso demokratiepolitische Themen und genau, ja auch, worüber wir ja heute sprechen, alle möglichen feministischen Themen.
Also bei mir ist es ähnlich, deswegen sitzen Lena und ich ja auch heute zusammen hier, weil wir für das Thema Feminismus brennen, aber auch bei mir ist es Chancengleichheit insgesamt, aber auch Demokratie.
Sehr schön. Vielleicht ein bisschen was Seichteres. Filme oder Serien?
Ja, ich würde mich für Serien entscheiden. Ich muss sagen, genau, ich habe auch jetzt aktuell leider nicht allzu viel Freizeit, aber Serien laufen bei mir sonst immer so im Hintergrund auch. Also ich glaube, wenn andere Podcasts sind, die ich tatsächlich selbst gar nicht so viel höre, schaue ich meistens Serien irgendwie beim Haushalt oder so. Und genau, das mag ich ganz gerne.
Also bei mir sind es auch auf jeden Fall Serien. Und bei mir ist das ähnlich, obwohl ich tatsächlich auch Podcasts war. Also, also ich würde auf jeden Fall immer eine Serie über einen Film holen.
Ja. Und jetzt vielleicht spontan, eher Dramen oder Komödien?
Drama.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich gucke so alles. Also ich mag zum Beispiel Dokus mega gerne, so Doku-Serien, auch so True-Crime-Dokus, was ja auch also natürlich kritikwürdig an manchen Ecken ist, aber gucke ich super gerne, aber auch so geschichtliche Dokus, aber dann auch ja irgendwelche Komödien, also keine Ahnung, The Office oder sowas, ist auch immer schön.
Ja, dann die nächste Frage, was die Grünen für euch am besten beschreibt.
Ich glaube, ich habe jetzt das dir zurück, du hast schon den Atem angesetzt. also ich glaube tatsächlich so ein bisschen ein ganzheitlicher Blick auf alle Themen, die uns heute beschäftigen, aber auch die wichtig sind, um unsere Zukunft in Demokratie aufrechterhalten, weil wenn wir jetzt ganze zum Beispiel Umweltthemen oder sowas betrachten, die natürlich bei den Grünen auch sehr im Fokus stehen, dann würde ich auch immer sagen, dass das Themen sind, die unsere Demokratie erhalten. Weil wenn wir uns nicht darum kümmern, dann wird es immer mehr Kriege und kleinere, also jetzt vielleicht nicht militärische Kriege direkt, aber auch Kriege so in Blick auf Verteilungsfragen geben. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass wir so die Partei sind, die als einzige wirklich alle Themen Sozial, Umwelt, Mobilität oder sowas ganzheitlich betrachtet.
Ja, ganzheitlich und fundiert auch, also relativ wissenschaftsnah im Gegensatz zu vielen anderen Parteien und auch, ja, ich glaube, am weitesten weg von irgendwie populistischen Haltungen oder so. Also ist sehr fundiert, so wie ich das wahrnehme. Und dann aber jetzt, so wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, natürlich auch mit einem Anspruch, einem realpolitischen Anspruch, die Themen auch wirklich umzusetzen dann in Regierungsbeteiligung. Das grenzt die Partei dann wahrscheinlich auch einfach nochmal von anderen, die vielleicht ähnliche Themen haben, ab. Also,
voll. Ja. Einige Aspekte werden wir bestimmt gleich auch nochmal eingehen. Jetzt vielleicht noch die existenziellste Frage überhaupt: Kaffee oder Tee?
Ja, das ist für mich eine total schwierig zu beantwortende Frage. Ich trinke total gern Kaffee und total gern Tee. Und tatsächlich ist das Erste, was ich morgens mache, ist in die Küche gehen und mir einen Kaffee und einen Tee zu machen und mit den beiden Getränken mich dann im Bad fertig zu machen. Also deswegen, kann ich mich da, glaube ich, nicht entscheiden.
Ich kann mich sehr gut entscheiden. Bei mir ist es auf jeden Fall Tee, weil ich bin keine große Kaffeetrinkerin. Also nur mal so in Ausnahmefällen.
Ja, wow.
Ja, dann seid ihr heute hier, weil ihr auch unter anderem für den Stadtrat kandidiert. Und da würde ich direkt die erste Frage zu stellen, warum ihr euch dieses Jahr dazu entschlossen habt, ja, für den Stadtrat zu kandidieren.
Also bei mir lag die Entscheidung, glaube ich, ziemlich nah. Also dadurch, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren Sprecherin von den Grünen Koblenz bin, war das schon so ein Gedanke, mit dem ich sehr, sehr früh gespielt habe. Aber auch einfach, weil ich jetzt auch schon in einigen Ausschüssen oder sowas drin sitze und merke, dass man sehr konkret Problemstellungen angehen kann. Und das gefällt mir und daran möchte ich mitarbeiten.
Ja, ich glaube, bei mir geht es auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Also diese direkte Möglichkeit, etwas umzusetzen und wirklich sich ein Feld zu suchen, für das man sich irgendwie begeistern kann und da direkt dann sich für einsetzen, dass sich da was ändert. Also ja, diese direkte Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, finde ich total schön und total spannend. Und ja, finde es auch total wichtig, dass junge Perspektiven da genauso drin sich wiederfinden und genau, man als junge Frau zum Beispiel auch in so einem Gremium sitzt und da mitgestalten kann.
Wir haben auch, wir haben jetzt vor ein paar Tagen, hat Christopher mir auch geschrieben, du bist die einzige Spitzenkandidatin unter allen Parteien in Koblenz. Und das finde ich schon auch bezeichnend, ne? Also, weil ich bin ja nicht nur Spitzenkandidatin, sondern ich bin auch einfach eine junge Frau, ne? Und das finde ich total bezeichnend, dass irgendwie keine andere Partei das auf die Reihe kriegt, irgendwie solche Stimmen nach vorne zu stellen. Und das finde ich einfach irgendwie so, so toll an unserer Partei auch, dass man jungen Frauen und jungen Menschen insgesamt einfach die Möglichkeit gibt, ihre Themen nach vorne zu bringen, aber auch halt direkt in wichtige Positionen zu kommen. Und ich glaube, das unterscheidet uns total von anderen Parteien.
Ja, definitiv, das würde ich auch sagen. Und das ist halt so eine wichtige Perspektive, weil es ja so wichtig ist, dass es Personen im Stadtrat gibt, die so eine Perspektive vertreten und dementsprechend Interessen von der Bevölkerungsgruppe dann in den Stadtrat und in politische Entscheidungen bringen. Also ja,
das, ja. Absolut. Wie war denn euer persönlicher Prozess bis zu der Listenaufstellung, die wir ja letztes Jahr im Oktober hatten?
Ja, also ich meine, ich hatte das ja eben schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich hatte mir relativ früh Gedanken darüber gemacht. Jetzt die Frage, ob ich quasi auf welchem Platz oder sowas, da hatte ich schon so ein paar Schleifen, um mich das auch so ein bisschen zu trauen, auf Platz 1 zu kandidieren, glaube ich. Aber für mich war schon relativ Ja, also ich würde jetzt mal sagen, im Oktober hatten wir die Listenaufstellung. Ich glaube, im Mai hatte ich schon klar, okay, ich werde relativ weit vorne kandidieren, so dass man auch weiß, okay, der Einzug ist relativ sicher. Also sicher ist der natürlich nie, aber relativ sicher. Und deswegen wusste ich einfach schon lange, ich will unbedingt rein. Und dann diese besondere Rolle mit Spitzenkandidatin hat sich dann irgendwie danach so ein bisschen ergeben, einfach auch in Gesprächen irgendwie und auch in vielen Menschen, die mir Mut gemacht haben und sowas. Und ja, das war so mein Prozess.
Ja, ich glaube, bei mir hat es ähnlich gestartet oder wir hatten uns ja auch sehr früh schon irgendwie drüber ausgetauscht und ich glaube, wir haben uns beide sehr, sehr viele Gedanken über das Thema auch gemacht. Also das ist jetzt irgendwie keine spontane Entscheidung gewesen, weil es mir schon sehr wichtig war, dann irgendwie für mich auszuloten, okay, kann ich das irgendwie leisten, weil es einfach ein immenser zeitlicher Aufwand ist. Das ist wirklich, also habe ich auch wirklich einfach Respekt vor, ne? Und ja, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, möchte man da so viel für aufgeben. Ich glaube, das war für mich wichtig in dem Prozess, ja.
Ja, voll. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, was du sagst, dieser Aufwand von jetzt irgendwie 15, 20 Stunden, die es manchmal sein können. Die können natürlich auch nicht alle Menschen leisten, deswegen ist es halt auch schon voll das Privileg, dass man es irgendwie machen kann, ne? Und dass man sich einsetzen kann. Und also für mich ist es dann auch voll wichtig, das auch zu machen.
Um nochmal auf die Herzensthemen von eben einzugehen, welche Themen wollt ihr denn im Stadtrat besonders in den Fokus rücken oder besonders euch dafür einsetzen?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite natürlich das Thema feministische Kommunalpolitik. Da kommen wir ja auch später nochmal drauf, was wir da konkret vorhaben. Wir haben ja auch ein relativ gut ausgearbeitetes Wahlprogramm. Das finde ich ja auch sehr schön oder grenzt uns ja auf jeden Fall als Partei auch nochmal von den anderen Parteien ab, indem wir ja auch so ein bisschen schon einen Fahrplan quasi eigentlich für die nächste Fraktion haben, in welche Richtung wir uns da bewegen wollen, welche Dinge wir konkret umsetzen wollen. Und genau anschließend zu den Herzensthemen, wäre für mich auf jeden Fall demokratiepolitisch ein ganz großes Anliegen, sich nochmal für Bürgerinnenräte einzusetzen. Das war schon mal im Stadtrat und ist aber abgelehnt worden. Und da vielleicht zu schauen, okay, welche Möglichkeiten der Beteiligung, aber auch welche Möglichkeiten von einer transparenteren Kommunikation und Information für Bürgerinnen, wie kann man da, ne, was kann man da schaffen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau, und sozialpolitisch gibt es auch noch recht viel, aber ich übergebe jetzt an Kim.
Ja, voll. Also du greifst schon total viele Sachen auch vor, was mega wichtig ist. Und ich glaube, wo unsere Fraktion halt schon ewig irgendwie dran ist, aber wie du gesagt hast, leider oft die Mehrheiten dann doch fehlen, wenn es darum geht. Und bei mir ist auf jeden Fall ähnlich. Also ich bin im Moment auch schon im Sozialausschuss und im Gleichstellungsausschuss. Das würde ich gerne fortsetzen. Also dass ich in den Themen, wo ich jetzt quasi auch schon ein bisschen was mitbekommen habe, also ich glaube, da bin ich jetzt schon anderthalb Jahre fast drin, also auch ein bisschen, so dass man da so ein bisschen dran ansetzen kann und die Sachen so ein bisschen länger mitbekommt und ein bisschen mehr umsetzen kann, weil Ausschüsse auch nicht immer so häufig sind oder sowas, dass man dann jedes Mal irgendwie was hätte oder sowas. Aber dann ist mir außerdem das Thema Kitas ein totales Anliegen. In Koblenz fehlen 400 Kita-Plätze ungefähr. Und also das greift natürlich auch so ein bisschen gleich ins Wahlprogramm oder sowas über. Aber wenn man sich so vorstellt, was macht das eigentlich mit gerade Frauen, die in der Regel halt eben Care-Arbeit leisten, langfristig, ne? Also wenn wir keine Kita-Plätze haben, dann fehlen 400 Frauen, vielleicht 370 Frauen oder sowas, weil 30 Männer vielleicht sich um die Erziehung kümmern, dann fehlt denen die Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Und das vergrößert natürlich langfristig die Lohnlücke, aber auch die Rentenlücke. Und da habe ich tatsächlich jetzt auch in letzter Zeit einige Frauen in meinem Umfeld kennengelernt, die dann auch gesagt haben, naja, uns wird gar nicht die Möglichkeit gegeben, irgendwie so richtig zurück in den Job zu gehen. Und das über viele Jahre, ne? Also diese komplette Kita-Zeit. Das ist einfach ein Riesenproblem. Oft ist dann halt so ein bisschen von der Verwaltung, man kann ja zum Beispiel auch eine Tagesmutter oder sowas holen. Das ist aber so viel teurer, dass sich das viele Menschen halt gar nicht leisten können. Und das ist halt kein adäquater Ersatz für einen Kita-Platz. Und deswegen, glaube ich, haben wir da noch einiges vor in Koblenz.
Ja, und anschließend daran natürlich auch so die Fachkräftethematik. Also auch da gibt es ja auf kommunaler Ebene Dinge, die man auf jeden Fall tun kann, die auch teilweise schon angestoßen werden. Also genau, das muss man ja auch immer bedenken, dass da sehr viele Leute schon in alle Themen irgendwie viel Arbeit stecken. Aber genau da ist es natürlich total wichtig, auch anzuschließen, woher kriegen wir die Fachkräfte, damit nicht quasi nur Kitas gebaut werden und dann leer stehen müssen oder Gruppen nicht eröffnet werden können. Genau, und da Anreize zu schaffen.
Mhm. Nach dem thematischen Fokus, den wir jetzt hatten, warum sollten euch die BürgerInnen denn persönlich wählen? Kleiner Werbeblock für euch selbst an dieser Stelle.
Ja, okay. Also es fällt mir, glaube ich, schwierig, für mich selbst zu werben, auch wenn es ein bisschen blöd ist.
Wir können
ist,
sonst umdrehen. Ich sage, warum sie dich wählen sollen.
Ich versuche es jetzt mal. Genau, ist ja auch eine gute Übung, ein bisschen für sich selbst Werbung zu machen. Also ich glaube, ich bin jemand, der total gut zuhören kann und der aufrichtiges Interesse daran hat, also nicht nur mein eigenes Interesse im Endeffekt zu verfolgen, sondern wirklich auch zu versuchen, Bürgerinnen mit der Arbeit, die ich mache, zu repräsentieren und sich natürlich für eine nachhaltige und soziale Gesellschaft hier in Koblenz einzusetzen. Und ich glaube, so durch die Mischung, vielleicht gepaart mit einem bisschen perfektionistischen Anspruch manchmal und dadurch genau eine sehr genaue Arbeit, die ich denke ich mache, passt das, glaube ich, ganz gut in so ein Gremium wie ein Stadtrat rein.
Ich würde das unterschreiben. Also auch für dich. Ich würde zu mir sagen, dass ich sehr engagiert bin und dass ich ganz, ganz viele Themen aufgreife, auch also in meiner jetzigen Rolle schon irgendwie, wo mir Menschen schreiben, das ist mir wichtig oder könnt ihr dazu mal was machen oder sowas, dass ich das immer versuche aufzugreifen und dass wir den Menschen aus Koblenz irgendwie nicht nur das Gefühl gegeben, dass man denen zuhört, sondern auch das Gefühl geben, dass man daran was macht und dass man daran was verändern will. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele in der Politik vermissen. Und da hoffe ich, dass ich ansetzen kann und irgendwie den Menschen das geben kann, dass sie merken, wenn sie sich an jemanden wenden oder sowas, dann wird das aufgegriffen und dann wird das auch ernsthaft in Betracht gezogen und nicht irgendwie so, ja, das ist jetzt irgendein Anliegen von Bürger in XY oder sowas und es interessiert mich nicht. Ich glaube echt, das ist so eine Sache, die vielen irgendwie im Argen liegt und die natürlich auch irgendwie dann so ein bisschen Demokratie Misstrauen irgendwie erweckt. Und ja, so möchte ich dazu beitragen, dass das nicht passiert und dass die Menschen wissen, dass die sich immer an mich wenden können und ernsthaft ihre Probleme ansprechen können.
Ja, also ich würde sagen, das kann ich auch zu 100% für dich unterschreiben, was du gesagt hast. Und du bist wirklich dermaßen engagiert. Also ich kenne, glaube ich, kaum jemanden, der so engagiert ist. Ja.
Dankeschön. Hätte ich jetzt auch gesagt. So lange kenne ich euch noch nicht, aber so wirkt ihr. Bleiben direkt bei dieser guten Laune. Worauf freut ihr euch am meisten im anstehenden Wahlkampf?
Ja, also ich glaube, für mich ist es tatsächlich zum einen natürlich für unsere Ideen irgendwie zu werben und Personen dafür zu gewinnen, uns dann auch im Endeffekt zu wählen, ne? Also die Anliegen, die wir quasi selbst haben und für die wir uns einsetzen, die nach außen zu tragen, das macht man natürlich im Wahlkampf total stark. Aber abgesehen davon, natürlich würde ich mich freuen, wenn alle uns wählen, aber ich glaube auch so das Grundsätzliche, darauf aufmerksam zu machen, dass eine Wahl stattfindet und Menschen dazu zu bewegen, wählen zu gehen. Also das finde ich, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, einen Teil dazu beitragen zu können, ne, da zu sensibilisieren, weil das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen.
Also ich freue mich auf unsere ganz tollen Veranstaltungen, die wir geplant haben. Also wirklich, für mich sind die echt immer ein Highlight irgendwie. Also wir haben natürlich einige, sodass ich ganz, ganz viele Highlights im Moment habe. Aber ich freue mich insgesamt immer auf die Veranstaltungen, weil man damit auch total vielen Menschen irgendwie so in den Dialog kommt und dann auch selbst nochmal so merkt, das wusste ich irgendwie noch gar nicht und stimmt, das müssten wir auch noch anpacken oder sowas. Und das finde ich dann echt immer total cool, wenn man ja, zu den unterschiedlichen Themen dann irgendwie noch mehr lernt, aber auch noch mehr Anstöße irgendwie bekommt. Und auf diesen Dialog bei allen Veranstaltungen freue ich mich schon.
So ein persönlicher Kontakt ist immer noch was anderes, als immer nur Input rauszugeben über Social Media etc., sondern da wirklich mal auch was zu hören und zurückzubekommen.
Ja, voll. Also und es sind auch so viele Sachen, wo man also natürlich weiß man nicht alles, was in der Stadt los ist oder sowas. Ich glaube, keine Person kann das von sich behaupten und man guckt ja auch immer nur aus seiner eigenen Perspektive irgendwie auf Dinge und man wohnt ja auch nicht überall. Also oft sind das ja auch so Sachen wie in meiner Straße ist das und das und das ist total blöd in meiner Straße oder in meiner Kita oder in meiner Schule. Also so ganz persönliche Sachen oft und persönliche Wahrnehmungen, die man natürlich nicht wissen kann, aber dann finde ich es schon immer noch total spannend, das auch mitzubekommen und auch für unsere Politik total wichtig einfach.
Mhm. Macht euch denn im Moment irgendwas Sorgen, was den Wahlkampf und die diesjährige Wahl angeht?
Ja.
Also, leider ja.
Ja, also ich würde auch sagen, im Moment merkt man natürlich, dass es einfach einen extremen Rechtsruck gegeben hat und das führt insbesondere, glaube ich, bei unserer Partei dazu, dass wir angefeindet werden, in besonderem Maße eben unsere Partei, weil wir so laut gegen zum Beispiel die AfD oder andere Demokratiegefährdungen, also generell gegen Rechtsextremismus oder sowas aufstehen und so laut dagegen warnen, aber auch dagegen kämpfen, glaube ich, ist das so ein gezielter Angriff auch von radikalen Menschen auf uns, der sehr, sehr laut ist, der sehr, sehr unangenehm ist und der natürlich auch gefährlich sein kann. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie an Biberach oder sowas denken, wo der Neujahrsempfang von den Grünen Baden-Württemberg abgesagt werden musste, ist das natürlich auch eine Sache, die einfach schlichtweg gefährlich ist. Und ich glaube, was viele Menschen dabei nicht sehen, ist, dass natürlich Menschen dahinter stecken. Also natürlich hat man Angst, wenn da Menschen irgendwie Mordfantasien oder sowas von einem auf einen Trecker kleben oder auf ein Plakat hängen oder sowas. Das ist einfach nicht auf den Grundsätzen unseres Grundgesetzes. Ne? Also das darf es in Deutschland nicht geben und trotzdem ist das im Moment unheimlich laut. Und also bei mir ist es auch so, ich hatte zum Beispiel bei dem Kanzlergespräch in Bendorf. Danach gab es so ein zusammengeschnittenes Video und ich durfte auch eine Frage stellen bei diesem Gespräch und danach hat sich irgendjemand die Mühe gemacht und hat so geguckt, naja gut, wer hat da eigentlich so Fragen gestellt? Und dann gab es so ein Video, wo halt einige Personen aus dem politischen Kontext auch Fragen gestellt haben. Bei dem Gespräch waren irgendwie 500 Menschen und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube 50 oder so haben eine Frage gestellt und davon waren irgendwie 5 aus der Politik. Das wurde dann so quasi zusammengestellt, als wären das so vorgefertigte Fragen gewesen und als wäre das quasi alles so ein Spiel gewesen. Und daraufhin habe ich tatsächlich echt viele E-Mails und auch so schon bedrohliche E-Mails und auch so, ja, also wirklich feindliche E-Mails bekommen. Und da habe ich echt auch so gemerkt, naja, das ist echt unangenehm irgendwie. Also es hat mich jetzt nicht abgehalten von meiner Arbeit natürlich, aber ich wundere mich da echt manchmal, was für Ambitionen irgendwie bei den Menschen dahinter stecken, wenn ich dann so eine 3-Seiten-E-Mail krieg oder sowas, um einem so zu sagen, wie scheiße man ist oder sowas. Und dann denke ich mir immer so, diese Person muss jetzt irgendwie so 3 Stunden da gesessen haben, diese E-Mail getippt haben, um die mir zu schicken. Und letztlich landet die bei mir im Papierkorb, wenn es halt nicht, Kritik ist in Ordnung, aber wenn es halt ausfallende Kritik ist, ist es nicht in Ordnung und vor allen Dingen nicht, also ich habe einige E-Mails bekommen, wo wirklich so total rassistische, homophobe Sachen auch irgendwie drin waren, wo ich ja im Grunde als weiße Cis-Hetero-Frau gar nicht betroffen von bin. Also da habe ich mich dann auch immer gewundert, wenn dann so, ja, irgendwie, ja, so total rassistische Sachen. Also eine Person hat mir auf jeden Fall, das weiß ich, die dachte, ich habe Migrationshintergrund und hat dann quasi mir so geschrieben und geh dahin zurück, wo du zu Hause bist oder sowas. Und da habe ich dann auch so gedacht, naja, also zum einen habe ich keinen Migrationshintergrund und zum anderen, also so fies und gemein irgendwie. Und das ist schon auf so einer Ebene, wo ich so denke, ich hoffe, das bewegt sich wieder zurück. Und ja, also hoffe, dass das in dem Wahlkampf jetzt gerade kommunal nicht überhand gewinnt.
Ja, ich bin auch mal sehr gespannt drauf. Also das wäre auf jeden Fall auch das, was mir am meisten Sorge macht und was natürlich schon beängstigend ist. Also ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Genau, hält uns natürlich nicht von der Arbeit ab, aber ich hoffe auch sehr, dass das auf der kommunalpolitischen Ebene hier in Koblenz weiter relativ ruhig bleibt. Also wir haben ja zumindest jetzt mit unseren Veranstaltungen oder so noch gar nicht so große Probleme gehabt, wie das andere Landesverbände oder Kreisverbände hatten. Aber ich hoffe auch einfach, dass es so bleibt und wir da ja dann alle gut rausgehen.
Voll. Und was ich irgendwie auch so bedauerlich an der Stelle finde, ist, dass man merkt, dass an manchen Stellen irgendwie kein Dialog mehr möglich ist. Mhm. Ne? Also es ist in Ordnung, wenn man nicht zufrieden ist mit der aktuellen Regierung. Es ist in Ordnung, wenn man irgendwie sich nicht vertreten fühlt im Moment. Es ist in Ordnung, wenn man sich schon lange nicht mehr vertreten fühlt. Aber was irgendwie nicht in Ordnung ist, ist dann diese Gewalt und dann einfach dieses Demokratiefeindliche.
Ja, konstruktiv auf unterschiedlichen Meinungen zu sein, ist ja gar kein Thema. Dafür ist Politik ja auch da. Also Politik funktioniert ja auch, demokratische Politik funktioniert ja auch nur mit verschiedenen Meinungen. Aber wenn die eben in Parolen und dann im schlimmsten Falle Gewalt umschlagen, das geht eben gar nicht.
Ja, voll.
Hoffen wir einfach, dass es diesen Kommunalwahlkampf dann nicht zukommt. Ja. Aber um auf unser heutiges Thema zurückzukommen, feministische Kommunalpolitik, würde ich erstmal fragen, was für euch Feminismus allgemein so bedeutet.
Ja, ich glaube, also Feminismus ist ja so ein sehr, sehr breiter Begriff. Ich glaube, für mich beschreibt Feminismus ja im Endeffekt ja eine Bewegung oder ein gemeinsames Einsetzen dafür, dass es eine Gerechtigkeit und eine mögliche Gleichbehandlung zwischen allen Geschlechtern gibt. Also da würde ich jetzt auch einfach mal vornherein von allen Geschlechtern sprechen. Und genau, dieser Einsatz dafür, das ist für mich Feminismus. Und genau, das braucht meiner Meinung nach eine Gesellschaft, wenn sie ja gerecht und fair miteinander leben möchte. Und braucht es auf jeden Fall in jedem demokratischen System.
Ja, voll. Also für mich ist Feminismus irgendwie neben Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern auch irgendwie, dass man das halt zu Ende denken muss im Sinne von Intersektionalität. Also ja. Dass das natürlich jetzt nicht nur Diskriminierung nicht nur gegenüber von Frauen stattfindet, sondern eben insbesondere dann nochmal Frauen, die auch zusätzlich dann noch Rassismuserfahrungen erleben müssen oder Frauen, die aufgrund einer Behinderung oder sowas dann noch Diskriminierung erfahren müssen. Deswegen glaube ich, ist Feminismus auch für mich so ein ganzheitliches Konzept von Gleichberechtigung und Chancengleichheit auch.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Also geht es beim Feminismus nicht nur um die Belange von Frauen eigentlich?
Eigentlich geht es, also das ist ja immer so, was so unterstellt wird, ne? Also genau. Die Frauen wollen jetzt noch mehr, jetzt dürfen die sogar schon wählen und wollen noch mehr.
Was
und
wollen die
dürfen
überhaupt
ja, also, was wollen die im Jahre 2024 überhaupt noch alles? Dürfen ein Auto fahren, dürfen ein Konto eröffnen, was soll da noch alles sein? Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele Dinge, die nicht in Ordnung sind für Frauen heute, aber Feminismus ist auch wichtig für Männer, weil Feminismus ja auch so ein bisschen Rollenbilder aufbrechen möchte oder den Kampf quasi den Rollenbildern erklärt. Und auch für Männer ist das natürlich ein großes Problem, dass die immer der Starke sein müssen, dass die zum Beispiel die Alleinverdiener sein müssen oder sowas, also aus diesen klischeehaften Rollen heraus. Ja, und deswegen ist das natürlich für Männer genauso wichtig wie für Frauen. Bei Männern ist es ja auch zum Beispiel so, wenn wir jetzt über mentale Gesundheit oder sowas reden, dann begehen Männer sehr, sehr häufig im Vergleich zu Frauen Suizid, weil man eben merkt, dass sich Männer sehr, sehr ja sehr, sehr verschwert irgendwie dann Hilfe suchen. Ne? Also Frauen sind damit ja nicht so, weil sie halt nicht die Starke sein müssen, sondern gehen damit einfacher um, wenn sie sagen, okay, jetzt gerade kann ich nicht mehr oder sowas, ich brauche Hilfe, ist das für viele Männer dann doch noch so ein Eingeständnis von irgendwie, ich bin nicht männlich oder sowas, wenn ich mir Hilfe suche. Und das führt halt dann letztlich dazu, dass sich viele Menschen oder viele Männer insbesondere das Leben nehmen.
Ja, ja. Ich glaube, da habe ich jetzt auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Also diese Bilder in der Gesellschaft aufzubrechen, das, denke ich, kann auf jeden Fall der ganzen Gesellschaft nur gut tun.
Dann mache ich direkt weiter mit der nächsten Frage. Was waren eure ersten Berührungspunkte mit dem Thema Feminismus?
Bücher.
Lesen ist nicht lame. Ja. Da schließt sich der Kreis.
Ja, also bei mir waren es tatsächlich, also ich habe dann so, eigentlich lese ich noch gar nicht so lange wirklich richtig gerne. Also ich würde sagen, so seit 5 Jahren oder sowas, so seit ich 20 bin. Vielleicht ein bisschen länger, aber so 5, 6 Jahre oder so lese ich erst richtig gerne. Vorher habe ich so gedacht, oh, noch ein Buch in der Schule oder sowas. Und da hat es auch so angefangen, dass ich mir dann politische Bücher geholt habe. Und geprägt hat mich tatsächlich gerade so im Thema Feminismus ein Buch über den Gender Data Gap. Und da habe ich echt so gedacht, Gott, ist das alles ungerecht und wie gemein und das kann doch gar nicht sein. Und das habe ich vorher auch gar nicht so erlebt. Also vorher war ich irgendwie so ein bisschen blind für viele Diskriminierungen, die heute immer noch stattfinden, weil man sie nicht weiß und weil das natürlich auch kein Thema ist, was irgendwie offen angesprochen wird oftmals. Zumindest war das bei mir in meinem Umfeld irgendwie nicht so und auch nicht in der Schule, wo ich war. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich echt so gedacht, boah, wie ungerecht und warum spricht da niemand drüber, ne? Und dann, wenn man sich so weiter damit auseinandersetzt, sieht man dann irgendwann so, ja doch, okay, da spricht irgendwie doch jemand drüber, zum Beispiel unsere Partei oder eben andere Frauennetzwerke und sowas. Aber man muss schon sagen, dass das schon noch sehr in dieser Bubble drin ist, dass das nicht so also nicht in den, sag ich mal, Mainstream von irgendwie jetzt allen Parteien oder sowas oder von allen demokratischen Meinungen gekommen ist. Und ich glaube, da sollte es hin.
Ja. Ja, ist lustig, weil das bei mir total ähnlich war. Also ich würde sagen, ich bin schon in einem sehr, sehr politischen und auch sehr progressiven Haushalt groß geworden. Deswegen habe ich mich mit den Themen auch schon früh irgendwie beschäftigt, aber hatte da auch zu wenig Bewusstsein einfach drüber, weil mein restliches privates Umfeld und auch in der Schule haben wir das Thema irgendwie nie so groß behandelt. Und dann habe ich angefangen, Politikwissenschaft zu studieren, und im ersten Semester vom Studium, also als ich dann 18 war, haben wir als Modul verpflichtend Politik und Geschlechterverhältnisse gehabt, und dann habe ich halt ja 3 Jahre lang Politik und Geschlechterverhältnisse irgendwie in Seminaren belegt, habe auch in dem Bereich dann meine Bachelorarbeit geschrieben und habe mich halt total stark wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Und ja, diese statistische Auseinandersetzung im Endeffekt darum, also das, was du jetzt auch gerade eigentlich beschrieben hast, hat mir dann da erst so richtig die Augen geöffnet. Aber auch tatsächlich diese Bewegung grundsätzlich, also in der Gesellschaft oder unter, zumindest in unserer Generation, hat sich da ja schon in den letzten Jahren enorm viel getan. Also ich denke, auch durch die sozialen Medien und so weiter konnten sich da Ideen auch einfach weiter verbreiten. Und tatsächlich hat mir zum Beispiel viele Influencerinnen, die über sexuelle Belästigung, ne, oder so gesprochen haben, haben mir auch erst so ein Bewusstsein dann, eigentlich ja tatsächlich erst so dadurch habe ich ein Bewusstsein bekommen, auch in Situationen, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, richtig Nein zu sagen und so. Also ich muss sagen, dass ich das in der Jugend wirklich nicht so ausgeprägt hatte, und deswegen bin ich doch sehr, sehr froh, dass es also für diesen Punkt die sozialen Medien im Endeffekt auch gibt, die ja solche Ideen verbreiten können, genau, mit denen man sich dann aber, ne, auch identifizieren kann und ja, wo es einfach viele Leute erreicht und sich auch große Gruppen zusammenschließen können. Also deswegen, ich glaube, so diese beiden Dinge, also einerseits so diese Bewegung in der Gesellschaft und auf der anderen Seite ja die wissenschaftliche Auseinandersetzung dann im Studium, haben mich, glaube ich, so richtig dann dazu gebracht, jetzt auch in dem Thema, ja, mich engagieren oder zu engagieren seit ein paar Jahren jetzt, ja.
Kim, du hattest ja eben schon mal erwähnt, ja, wir Frauen dürfen ja erst Auto fahren, wir dürfen ja wählen, wir dürfen ein eigenes Konto haben und arbeiten, so ganz flapsig formuliert. Aber warum brauchen wir denn im Jahr 24 noch das Thema Feminismus, wenn ja
viele vielleicht schon sagen, ja, ihr seid doch schon gleichberechtigt.
Ich greife vielleicht nochmal auf dieses Buch, was ich gelesen habe zum Gender Data Gap zurück. Und da, also da gibt es echt Sachen, wo man so denkt, das, also so, das darf es einfach nicht geben. Also zum Beispiel, wenn wir man hat kleinstufige Sachen wie zum Beispiel Bürotemperatur oder sowas, wenn man so darüber nachdenkt, Frauen frieren oft im Büro, weil die Temperatur eher für Männer geregelt ist und Frauen bräuchten es eigentlich ein bisschen wärmer. Ja, unangenehm an der einen oder anderen Stelle, aber sage ich mal, nicht überlebenswichtig. Und dann gibt es Sachen wie, dass die Konstruktion von Autos auf Männer ausgelegt ist und dadurch Frauen zu 17% wahrscheinlicher versterben bei einem Autounfall als Männer. Wenn, also insgesamt versterben mehr Männer, aber nur weil Männer mehr Unfälle bauen, auch quasi so klischeehaft, Frauen bauen nicht mehr Unfälle, sondern Männer. Aber wenn eben Frauen und Männer an einem Unfall beteiligt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau verstirbt, zu 17% höher, wenn es nur um Verletzungen oder sowas geht, dann zu 47% häufiger schwer Wahnsinn. Verletzt. Und wenn man sich da so reindenkt, dann denkt man echt so, dass, also so, wie kann das sein? Ne? Also wie kann das sein, dass das niemand offen anspricht, wenn es so um das Leben von Frauen geht? Ne? Also um mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Und in der EU hat man dann irgendwann so gemerkt, ja, stimmt, das ist irgendwie ein bisschen ungerecht und deswegen muss man jetzt bei der Neuzulassung, also die müssen ja so Crashtests und sowas machen, quasi einen weiblichen Dummy, ich sag mal weiblichen Dummy in Anführungszeichen, weil es nicht wirklich ein weiblicher Dummy ist, der ist einfach nur kleiner als quasi der vorherige männliche Dummy und der muss auch nur auf dem Beifahrersitz fahren. Und da denkt man sich ja auch schon wieder so, ja, weil Frauen nicht fahren oder was. Und vor allen Dingen, weil also die Ursache ja auch häufig ist, weil Frauen ja viel näher am Lenkrad sind. Und das ist ja ein total großes Problem, weil Frauen halt kürzere Beine oftmals haben und dann auch von der Muskulatur und sowas anders aufgebaut sind als Männer. Und ja, deswegen dass man da dann so gesagt hat, naja gut, wir ändern jetzt was und dann irgendwie das nicht bis zum Ende gedacht hat, ist mir sehr, sehr schleierhaft. Aber dann gibt es halt so mega viele Sachen auch, wie zum Beispiel Medizin oder sowas.
Ja, das wollte ich auch gleich noch ansprechen.
Genau, also das ist ja so ein bisschen bekannter, ne? Also ja. man weiß so, Frauen versterben sehr viel häufiger an einem Herzinfarkt oder sowas, weil man eben die Studien an Männern durchgeführt hat und Frauen andere Symptome bei einem Herzinfarkt haben. Aber auch schon, wenn man über Dosierung von Medikamenten spricht. Ja. Ne? Also eigentlich, wenn man diesen Beipackzettel durchliest, dann wird da ja sehr, sehr selten unterschieden zwischen Frauen sollen die Menge einnehmen und Männer sollten die Menge einnehmen. Frauen sind aber ja in der Regel leichter und kleiner und anders gebaut, auch vom Abbau von Giftstoffen oder Medikamenten oder sowas und brauchen deswegen ganz, ganz andere Mengen als Männer. Und dafür ist überhaupt kein Bewusstsein da.
Ja, einfach weil sie dann in Studien nicht als Probandinnen irgendwie geeignet erschienen, wieso dann auch immer, also gibt es dann medizinische Erklärungen für, aber deswegen ist es dann wirklich lange so gemacht worden.
Wegen dem Zyklus, ne?
Genau, also deswegen gibt es dann, ja, so. Weil es dann so viele hormonelle Schwankungen gibt, ja, das ist die Erklärung dafür und deswegen führt man dann die Studien ohne Frauen durch. Ja, das ist natürlich klasse und das ist also ja wirklich ein, ja, wo es ums Leben geht, ein Thema. Das macht mich auch, also was Gesundheit und Medizin angeht, das macht mich auch echt wütend jedes Mal, wenn ich was drüber lese, weil ich mir einfach denke, das kann einfach nicht sein. Genau, und dann ist natürlich noch ein riesiges Thema, genau, das hatten wir jetzt noch, da hattest du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt, Gewalt an Frauen. Ist, genau, da kann man einfach wirklich ganz, ganz, ganz klar sagen, dass sehr viel Gewalt an Frauen auch immer noch gibt und die Zahlen sind da ja eher steigend. Also das kann man zwar jetzt nicht genau festmachen daran, ob es mittlerweile mehr Frauen gibt, die sich auch nach außen wenden oder das melden, wenn sie von Gewalt betroffen sind, was ja eine Entwicklung wäre, die sehr positiv wäre. Aber dadurch wird natürlich auch immer klarer, wie viele Frauen es eigentlich sind, die zum Beispiel von partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind. Und genau, da das auch sehr, sehr klar ist, es gibt natürlich auch Gewalt gegen Männer, aber es ist sehr eindeutig, dass es deutlich mehr Gewalt gegen Frauen zum Beispiel in Partnerschaften gibt. Und ja, das sind einfach Themen, die sind jetzt dieses Jahr auch noch immer da. Und deswegen hört es nicht auf, dass man sich dafür einsetzen muss. Und wie wir ja eben auch schon gesagt haben, mit den Geschlechtsrollen, Stereotypen, die lösen sich ja nicht von heute auf morgen auf. Also es ist schön, dass sich mittlerweile auf jeden Fall mehr für das Thema interessieren, aber diese Geschlechtsrollenstereotype sind ja einfach in unserer Bevölkerung ganz stark verankert und solange es die gibt, würde ich sagen, ja.
Nee, voll, aber da kann man sich ja auch gar nicht so von freisprechen, nee, finde ich.
Überhaupt,
ne? Also
nicht.
Das ist ja voll so, wie man sozialisiert ja, wurde, und dann muss man sich immer wieder irgendwie hinterfragen und merkt dann so doch, oh scheiße, da hast du jetzt doch irgendwie so voll das Vorteil oder das Stereotyp für irgendwie eine, ja, für Frauen oder für Männer oder für andere Personengruppen oder wie auch immer, ne?
Ja.
Also das ist so voll das Ding, was man immer irgendwie macht.
Auf
jeden
Fall.
Wo es, glaube ich, so mehr Bewusstsein dafür geben müsste, dass man das halt eben macht und dass man dann halt eben so gezielt dagegen lenkt dann, ne?
Ja, ich denke mir auch immer, das ist eigentlich das Wichtigste, oder das ist auch so das, was ich zum Beispiel von Männern jetzt auch in meinem Umfeld am ehesten erwarten würde. Nicht, dass man irgendwie sich von allem frei spricht, genauso was die Themen Rassismus oder sowas angeht. Nicht, dass man sagt, ja, ich bin vollkommen frei von jeglichen Vorurteilen und genau, mir kann sowas nicht passieren und ich habe quasi eine weiße Weste, sondern dass man sich wirklich damit mit seinem eigenen Verhalten, mit seinen eigenen Denkmustern auseinandersetzt, weil das ist ja das Einzige, was unserer Gesellschaft dann im Endeffekt auf die Themen bezogen wirklich hilft. Also, dass man die reflektiert und dass man da auch offen drüber sprechen kann, wenn man vielleicht selbst, ne, in irgendwelchen Gedankenmustern da festhängt oder sowas. Also das finde ich total wichtig, ja.
Dass man sich da auch nicht selber angegriffen fühlt in dem Moment, ja, sondern sagt, ich nehme das jetzt wahr und ich nehme das mit für mich,
genau,
und lerne einfach da draus, weil man sich nicht freisprechen kann und ja, sozialisiert wurde in der Richtung einfach.
Ja, und weil man ja auch oft gar nicht die Deutungshoheit darüber hat, ne? Also das finde ich dann auch irgendwie immer so, was für eine Deutungshoheit als weiße Cis-Frau habe ich denn bitte, oder hetero-Cis-Frau auch noch, was für eine Deutungshoheit habe ich denn darüber, wenn mir jemand sagt, ich finde, das ist queerfeindlich oder ich finde, das ist rassistisch oder sowas, dann hat man die Person in dem Moment verletzt und muss das annehmen und muss daran arbeiten, dass man nicht irgendwie weitere Personen verletzt, aber ich frage mich immer, wie manche Menschen irgendwie denken, dass sie selbst alles deuten können, und nur weil sie selbst denken, das ist in Ordnung oder vielleicht auch, das wäre für mich in Ordnung, muss das für alle anderen Menschen irgendwie in Ordnung sein.
Ja,
ja, wahrscheinlich einfach sich dessen bewusst sein, was man für eine Stellung hat. Ich glaube, ich habe das gleiche Buch gelesen wie du über den Data Gap.
Ja.
aber in die Richtung sind wir gerade schon gegangen, wann brauchen wir keinen Feminismus mehr? Also so eine kleine Utopie aufmalen, würde ich mal.
Wenn es keine Diskriminierung mehr gibt und wir in einer perfekten Barbie-Welt leben.
Ja, ich denke auch. Also wenn es auch möglichst eine Gleichstellung, eine Gleichberechtigung. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, von gleich zu sprechen, weil ich glaube, wir werden irgendwie nie dahin kommen, dass alle gleich sind. Es ist, glaube ich, wichtig, dass jede Person mit ihren eigenen Bedürfnissen und eigenen Umständen berücksichtigt wird, ne, und in einer Gesellschaft gleichermaßen teilhaben kann. Also das denke ich, dann bräuchten wir vielleicht keinen Feminismus mehr.
Das wäre schön. Wir hatten es ja teilweise schon mal kurz angesprochen, das Thema Feminismus wird in der Gesellschaft ja auch teilweise sehr kontrovers diskutiert. Wie seht ihr das und wie steht ihr dazu? Wie ist eure Meinung dazu, dass das eigentlich auch eine kontroverse Geschichte ist?
Ich finde, das sollte es nicht sein. Ich glaube, das sind dann irgendwie so konservative Menschen, die sich angegriffen davon fühlen. Oder wie ich eben halt so gesagt habe, so, was wollt ihr denn noch oder sowas. Das sind dann irgendwie so die Menschen, die dafür kein Verständnis haben, dass Frauen nicht zu 17% häufiger an Autounfällen sterben wollen oder kein Verständnis dafür haben, dass wir das nicht ganz so cool finden, wenn wir tendenziell schlechter behandelt werden werden oder sowas in Krankenhäusern oder generell beim Arzt oder falsche Diagnosen oder falsche Medikamente oder sonstiges bekommen, weil es gibt auch Medikamente zum Beispiel, die überhaupt nicht wirken für Frauen. Hat man aber in den Studienzeiten gar nicht gemerkt, ne? Und dann denkt man sich so, ja, wäre vielleicht ganz gut gewesen, man hätte das aufgeschlüsselt nach zum Beispiel Geschlecht, ne? Also dann, wir sind so an einem Punkt, wo in Studien dann jetzt mittlerweile immer noch unterrepräsentiert, aber halt Frauen dazugenommen werden, dann wird es aber oft nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt, was genauso wichtig ist, weil man, wenn man zum Beispiel halt ein Medikament zulässt, wissen sollte, wenn das überhaupt nicht wirkt für Frauen und wenn das dann so für 3 Leute nicht wirkt von 10 und für 7 wirkt es und diese 3 Leute waren Frauen, dann sollte man vielleicht so genauer da hingucken. Da an dem Punkt sind wir irgendwie nicht und ich glaube, dass das bei manchen Menschen ja einfach das Bewusstsein noch nicht da ist, dass es total viele Probleme, auch alltägliche Probleme, also das sind jetzt natürlich große Themen, die wir aufgerissen haben, aber auch alltägliche Probleme gibt, die Frauen mehr betreffen und vielleicht auch, dass sich manche Menschen, und das kann ich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, dadurch, dass Frauen zum Beispiel mehr Raum einnehmen, immer mehr Raum einnehmen, weil sie lange Zeit halt eben fast keinen Raum, keinen öffentlichen Raum zur Verfügung hatten, dass sich dadurch manche Menschen auch angegriffen fühlen und den Raum nicht gerne frei machen oder sowas, weil das natürlich irgendwie auf der einen Seite auch so ein bisschen Kontrollverlust von den Räumen, die Männer vielleicht an der Stelle eher eingenommen haben, bedeutet.
Ja, das denke ich auch. Und generell dieses Aufbrechen von so Geschlechtsrollen, Klischees ist, denke ich, kann auf jeden Fall irgendwie was Unangenehmes sein. Gerade für Personen, die sich da vielleicht einfach sehr drinnen befinden. Und das, jedes Schubladendenken ist natürlich auch etwas, was das Leben ein bisschen erleichtert oder ein Gefühl von Sicherheit irgendwie geben kann, wenn man alles recht klar abgrenzen und einordnen kann. Aber es ist natürlich auch so eine Identitätsfrage dann im Endeffekt, die da eröffnet wird, wenn man über ein neues männliches Rollenbild dann zum Beispiel auch irgendwie nachdenken muss, wenn sich das Weibliche verändert. Also ja, hat bestimmt vielfältige Gründe und es ist aber schon irgendwie teilweise schon sehr, sehr, sehr polarisierend, wie insgesamt jetzt die Debatte so darüber aussieht und das liegt bestimmt zum Teil…
Gendern zum Beispiel.
Ne? Genau, das sind dann halt so Dinge, woran sich aufgehängt wird. genau, und ich glaube, das kommt schon auch daher, dass es einfach auch in die Gesellschaft eingezogen ist, dieses Thema, ne, und von einer breiten Öffentlichkeit thematisiert wird und sich auch von recht vielen dafür eingesetzt wird, dadurch, dass diese Gruppe natürlich gewachsen ist, gibt es, denke ich, auch eine größere Gegenbewegung dann wieder dazu und dann gibt es so Gender-Debatten, woran sich irgendwie im Endeffekt aufgehangen wird und ja, ich denke, es ist einfach wichtig, sich weiter dafür einzusetzen, aber natürlich auch sich die Gründe für diesen Hass zum Beispiel auf Feminismus klar zu machen und ja, immer versuchen irgendwie, wenn es geht, in konstruktive Gespräche darüber zu gehen, ja, sodass man da Leute irgendwie von überzeugen kann, von der Idee im Endeffekt, ja.
Dann machen wir weiter mit dem richtigen Thema des heutigen Tages, die feministische Kommunalpolitik. Wollt ihr einmal kurz erklären, worum es da geht, was es ist und was es damit auf sich hat?
Die großen Themen, die wir jetzt quasi eben die ganze Zeit besprochen haben, die gibt es natürlich auch kommunal, beziehungsweise haben wir auch kommunal auf große Themen Einfluss. Wenn wir jetzt irgendwie auch Gender Data Gap oder sowas, Stadtplanung drüber sprechen, was ich auch mega interessant fand, es gibt ganz, ganz viele Studien, wie bewegen sich die unterschiedlichen Geschlechter quasi in einer Stadt oder in einem Dorf, wie auch immer. Gerade in Städten sieht man dann, dass Frauen zum Beispiel ganz anders mobil sind als Männer. Zum Beispiel gehen die häufiger zu Fuß oder nutzen häufiger ÖPNV als Männer. Weil oftmals, wenn jetzt nur ein Auto oder sowas zur Verfügung steht, dass die Männer eben nutzen oder Frauen kleinere Distanzen wie ich bringe mal gerade mein Kind zur Schule oder mein Kind zur Kita und gehe dann in der Stadt zur Arbeit oder sowas, eben häufiger einfach zu Fuß oder mit dem Rad oder mit quasi ÖPNV ja, erledigt werden können, als zum Beispiel das Bewegungsprofil irgendwie von Männern. Und dann könnte man jetzt schon wieder irgendwie, ich höre schon irgendwie so diese Stimmen, die so sagen, ja mein Gott, irgendwie so, um was sollen wir uns nicht doch noch kümmern und sowas. Und trotzdem ist es ja mega wichtig, wenn wir uns angucken, dass irgendwie die Stadtplanung eigentlich auch dafür ja, oder die Hälfte der Bevölkerung ausschließt oder nicht für die Hälfte der Bevölkerung gemacht ist, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns diese Dinge genau angucken und genau planen, dass wir diesen Bedürfnissen von allen Bevölkerungsgruppen, die wir in unserer Stadt haben, einfach nachkommen. Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt da nochmal drüber sprechen, ist auch Beleuchtung oder sowas in der Stadt super wichtig für Frauen und hat eine ganz andere Priorität als für Männer. Ja, und das sind halt Themen, die wir kommunal beeinflussen können, die wir eigentlich überwiegend kommunal eigentlich gestalten, aber dann zum Beispiel auch Frauenhausplätze, Frauennotruf oder sowas, das sind natürlich auch, also jetzt auch natürlich Landesseite, aber auch kommunale Themen. Also wir haben einen kommunalen Träger für das Frauenhaus, wir haben einen kommunalen Frauennotruf zum Beispiel, wo wir natürlich auch Geld reinstecken und Frauen aus Gewaltsituationen ja, unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Genau, bevor wir jetzt, ich glaube, die Themen, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal stärker zu, aber ich glaube, genau das kurz zusammengefasst ist feministische Kommunalpolitik, dass man halt auf diese Dinge genau so einen Fokus legt und die Dinge nochmal stärker berücksichtigt und natürlich aber auch ja, zum Beispiel den Anteil von Frauen in Führungspositionen, aber auch den Anteil von Frauen im Stadtrat zum Beispiel oder bei politischen Entscheidungsträgerinnen steigert, sodass diese weibliche Perspektive da genauso eingebracht werden kann. Ja.
Ja, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, was unser Wahlprogramm angeht. Nennt doch mal ein paar konkrete Punkte, die ihr vielleicht, die aus dem Wahlprogramm bei uns gerade rausgezogen sind, die ihr im Stadtrat angehen wollt.
Also ein paar hatte ich ja eben schon angesprochen, zum Beispiel mit den Frauenhäusern oder sowas, wo wir einfach insgesamt, also es ist jetzt nicht nur in Koblenz so, sondern insgesamt deutschlandweit kann man das sagen, dass einfach ja, die Frauenhäuser in der Regel immer ausgebucht sind und es zu wenig Frauenhausplätze gibt. Dann auch die Ausstattung manchmal nicht ganz so gut ist oder auch nur über Spenden läuft. Da glaube ich, müssen wir kommunal auch mehr für tun, dass das bei uns anders ist. Also gerade unsere große Stadt, ne? Also wir sind jetzt nicht auf dem Dorf, wir sind leistungsfähiger als zum Beispiel vielleicht andere Gemeinden. Und ich glaube, da müssen wir den Anspruch auch haben, dass wir ganz klar die Istanbul-Konvention umsetzen. Das machen wir nämlich momentan in Koblenz noch nicht. Also wir haben so 7 Frauenhausplätze und wir bräuchten 11. Ja, genau, das ist so ein Thema. Dann aber auch Gender Budgeting. Das ist mir ein totales Herzensanliegen auch, weil das super unsexy und super irgendwie ja im Wording auch nicht glücklich ist, meiner Meinung nach, aber super wichtig ist. Weil Gender Budgeting im Grunde Fiskalpolitik, also Haushaltspolitik ist und sich anguckt, wie sind Gelder überhaupt verteilt. Und wenn man die Haushalte mal auseinanderdröseln würde, dann sieht man in der Regel, dass eben bestimmte Personengruppen, darunter Frauen, benachteiligt werden, weil halt eben nicht so viel Geld in deren Interessen oder in deren Bedürfnisse investiert wird, wie eben in andere Bedürfnisse von anderen Personengruppen. Und mir geht es da jetzt nicht drum zu sagen, wir brauchen 50% des Geldes muss in Interessen von Frauen fließen oder sowas, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass wenn man das aufdröselt und wenn man das merkt, tatsächlich schon so ein Aha-Effekt bei ganz, ganz vielen Menschen kommt und dass man einfach so einen Blick dafür hat, zu sagen, oh, da ist jetzt schon sehr, sehr viel Geld in die und die Dinge geflossen. Wir müssen jetzt aber Dinge anpacken, wie zum Beispiel Frauenhäuser, Kita-Plätze oder sowas, halt, die dann überwiegend Frauen auch betreffen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, zusätzlich dazu kann man, also ein Punkt aus dem Wahlprogramm ist eindeutig den Zugang für Frauen oder für Personen mit Care-Arbeit vielleicht auch im Allgemeinen zur Politik zum Beispiel zu erleichtern. Dadurch, dass zum Beispiel hybride Gremiensitzungen ermöglicht werden können, sodass man da die Hürden schafft, weil wir haben ja vorhin schon mal gesagt, es ist extrem zeitintensiv und bislang leider nicht so gut möglich, dass dann mit anderen Dingen zu verbinden oder unter einen Hut zu bringen und dass man da den Zugang erleichtert, das ist uns ein wichtiges Anliegen, aber natürlich ist auch jede Kommune Arbeitgeber und als Arbeitgeber kann man natürlich sich auch dafür einsetzen, dass man zum Beispiel Frauen in Führungspositionen stärkt, ne, und für mehr Frauen in Führungspositionen sorgt. Ich glaube, so ein paar 30% sind es aktuell in der Stadtverwaltung in Koblenz. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das gesteigert werden könnte, weil so natürlich auch zumindest dieser unbereinigte Gender Pay Gap dann im Endeffekt in der Stadtverwaltung verringert werden könnte.
Du hast es gerade mit den hybriden Sitzungen schon angesprochen. Frauen sind in der Kommunalpolitik, also Politik generell, aber auch hier in Koblenz deutlich unterrepräsentiert. Woran liegt das und wie kann man hier ansetzen neben den hybriden Sitzungen?
In Koblenz gab es tatsächlich auch mal eine tolle Erhebung. Ich glaube, so vor einem Jahr war die im Gleichstellungsausschuss. Und da hat sich eine Frau aus der Stadtverwaltung sehr, sehr viel Mühe gemacht, quasi die Ursachen zu erheben und dann auch irgendwie sozusagen, was könnte verbessert werden. Und die Ursachen waren zum einen, dass natürlich auf den Listenplätzen vieler Parteien, bei uns nicht, also bei uns sind immer überdurchschnittlich viele Frauen dabei, also auch beim letzten Mal schon gewesen, dieses Mal auch wieder. Aber beim letzten Mal hat man eben gesehen, dass viele Parteien halt viele Frauen gar nicht oder halt eben auf nicht so aussichtsreiche Plätze gewählt haben. Und dann hat man tatsächlich auch noch gesehen, dass wenn Frauen auf aussichtsreichen Plätzen waren, dass tatsächlich viele Männer an denen vorbeigezogen sind, dass also Frauen auch noch schlechter gewählt wurden. Also das fand ich auch irgendwie so echt frustrierend und hat das irgendwie auch nicht gedacht. Aber dann auf der anderen Seite ist es schon logisch und passt ins Gesamtbild. Aber ich fand es schon so ein bisschen frustrierend. Aber dann ist es natürlich auch einfach so, dass es manchmal auch schwieriger ist für Frauen in die Politik zu gehen, eben wegen dieser ganzen Belastungen, die man in der Regel durch Care-Arbeit hat oder die zum Beispiel auch Anfeindungen oder sowas. Es gibt ja auch Erhebungen dazu, dass Frauen viel häufiger angefeindet werden in politischen Räumen als Männer oder sowas. Und dann, glaube ich, merkt man auch oft, dass Frauen sich nicht ganz so aufdrängen. Das bedeutet, wenn man auf aussichtsreiche Plätze kandidiert, muss man in der Regel sich ein bisschen aufdrängen und muss so sagen, ja, aber ich will das, ich mache das oder sowas. Und ich glaube, dadurch, dass man Frauen eben so lange Jahrhunderte einfach klein gehalten hat und sowas, sind viele Menschen oder viele Frauen, weiblich geprägte Menschen auch nicht Menschen, die hingehen und sagen, ich bin das und ich will das jetzt. Obwohl das natürlich in diesen Positionen gerade oftmals erfordert wird, wenn man dann nämlich da sitzt und so denkt, kann ich das oder kann ich das nicht, was total normal ist. Also ich habe das total oft, wo ich so denke, oh, kann ich das nicht oder auch bevor ich auf irgendwelche Ämter kandidiert habe oder sowas. Und wenn man dann irgendwie so einen lauten Mann neben sich hat, der sagt, ich kann das oder sowas, dann wäre ich wahrscheinlich total eingeschüchtert gewesen. Und glaube, dass das so ein bisschen Struktur auch ist, wahrscheinlich auch Struktur von Parteien. Und glaube, dass das bei uns deswegen eben anders ist, weil bei uns eben viele Männer, also auch nicht nur Männer, aber auch Frauen generell, Menschen aus unserer Partei einfach Frauen fördern, immer grundsätzlich. Also ich habe das sehr, sehr früh gemerkt, dass total viele Menschen auch gerade Männer bei uns in der Partei auf mich zugekommen sind und gesagt haben, willst du das nicht machen? Ich glaube, du hast Potenzial, lass das mal zusammen machen oder sowas. Und einem dann so ein bisschen in diese Schritte geholfen haben. Und ich glaube, wenn also wenn das Umfeld so ist, in das man reingeht, dann ist es sehr viel einfacher, irgendwie auch in Ämter reinzukommen, als wenn das Umfeld ist, neben mir wollen eigentlich noch drei andere und die finden mich eh nicht so kompetent oder sowas, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da muss jede Partei an sich selbst arbeiten und gucken, dass das besser wird. Die haben ja jetzt auch ein bisschen was daran geändert, ne? Also SPD ist durchquotiert, CDU ist ein Drittel quotiert oder sowas. So dass man, also Leni ruft so, ja, obwohl man natürlich sagen muss, also das ist schon eine Verbesserung für die.
Wahrscheinlich schon, aber herzlichen Glückwunsch.
Ja, also natürlich ist das, kann das nicht der Anspruch sein, unser Anspruch ist es auf jeden Fall nicht und trotzdem muss man, glaube ich, anerkennen, dass die gesagt haben, okay, wir brauchen schon weibliche Stimmen und das geht nicht ganz so, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, also dieser Switch, also von zum Beispiel zu einer Quote oder so zu gehen, der ist wirklich, also wir haben da ja gerade eine recht komfortable Situation, weil wir diese Quote schon lange haben und dadurch wir viele Vorbilder haben, ne, oder man auch in ein Umfeld bei uns reinkommt, wo sowieso viele Frauen sind. Also hier sitzen jetzt wieder vier junge Frauen am Tisch. Also es ist irgendwie normal bei uns. Und in anderen Parteien ist es eben nicht normal, dann gibt es nicht so viele Frauen und dann kann man ja auch nicht von einem auf den anderen Moment, ne, zum Beispiel zur Hälfte Frauen stellen. Also es ist ja schwierig, da muss man ja irgendwie.
Obwohl die natürlich viel mehr Mitglieder haben.
Klar, auf jeden Fall. Aber man muss irgendwie, sage ich mal, das Umfeld erstmal ja auch schaffen dafür. Und ich denke, eine Quote ist dann ein guter Weg, weil man sich dadurch wirklich zwingt, auch auf Frauen zuzugehen, Frauen zu fördern, vielleicht auch Initiativen zu starten, Frauen zu gewinnen. Das ist ja grundsätzlich in der Politik einfach total das Problem, dass Frauen noch so unterrepräsentiert sind. Historisch gewachsen natürlich, aber ja, deswegen, also ich glaube, so, ne, dieser Switch ist auf jeden Fall ein schwieriger und trotzdem muss er ja, glaube ich, von allen gegangen werden, damit sich das Problem im Endeffekt lösen kann und das dann vielleicht so wie bei uns halt, ne, dann im Endeffekt wird, dass es für viele Frauen attraktiv ist und genau, es auch vielen Frauen und vielen jungen Frauen ermöglicht wird, gleich bei uns, ne, ihre Ideen einzubringen und sich einsetzen zu können, ja.
Vielleicht dann noch eine kurze und knappe Abschlussfrage. Wie können sich denn Koblenzer BürgerInnen über das Thema Feminismus informieren und sich dafür einsetzen?
Sehr gerne natürlich bei uns, aber daneben gibt es so, so viele wichtige Institutionen und irgendwie auch ermutigende Institutionen, die man zum Beispiel halt auf Social Media auch finden kann oder über die Homepage finden kann und ich zähle einfach mal ein paar auf. Natürlich zählt SKF als Frauenhausträger zum Beispiel dazu bei uns in Koblenz, auch der Frauennotruf, die machen auch viel Aufklärungsarbeit oder sowas auf Social Media. Dann gibt es Netzwerktreffen zum Beispiel, Frauen stärken, heißen die auf Instagram, Women After Work, Feministas, Zonta und Catcalls of Koblenz, ja genau. Also es gibt so, so viele tolle feministische und frauenbestärkende Organisationen hier in Koblenz und also das macht mich immer so ein bisschen glücklich, dass da echt irgendwie viele Frauen sind, die zusammenhalten, aber zum anderen auch irgendwie so Netzwerke schaffen, ne? Also ja, dass es viele Punkte einfach gibt, wo Frauen zusammentreffen und gemeinsam miteinander kämpfen.
Ja, super. Das ist doch ein grandioses Schlusswort, würde ich sagen. Dann vielen Dank, dass ihr da wart und dass wir über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für eure Einladung.
Ja.